Bürgerfunk bei Radio Köln.
Hier ist wieder die Radiogruppe vom Autonomen Knastbreck mit unserer monatlichen Sendung. Heute haben wir ein spezielles Thema.
Es handelt sich um die Verhältnisse in der Sicherungsverwahrung in Nordrhein-Westfalen und um eine dortige Veranstaltung. Zur Orientierung. 1. In der Sicherungsverwahrung, Abkürzung SV, sind Menschen, die ihre Strafe völlig abgesessen haben. 2. Sie werden weggesperrt für etwas, das sie vielleicht in Zukunft tun könnten, sind abgestempelt als gefährlich. 3. Gutachten, Beurteilungen und Gerichte bewirken, ob jemand in der SV landet und ob er jemals wieder rauskommt. 4. Die Maßstäbe sind teilweise undurchsichtig. Wer kann auch wirklich hell sehen? 5. Da diese Menschen nicht mehr bestraft, sondern in Anführungszeichen verwahrt werden und eigentlich frei sein müssten, ist inzwischen zumindest gesetzlich festgeschrieben, dass sich ihre Lebensbedingungen positiv von denen der Strafgefangenen absetzen müssen. Sie sollen den Menschen draußen möglichst weit angeglichen werden. 6. Letzteres ist ein frommes Märchen. Unter anderem deshalb organisieren sich viele in der SV Eingesperrte in der Gefangenengewerkschaft, Abkürzung GGBO oder GG. Nach ein paar Tönen folgt ein Gespräch zwischen dem Gewerkschaftssprecher der Sicherungsverwahrten NRWs, die in Werl konzentriert werden, und dem Mitglied der Kölner GG-Unterstützungsgruppe, nach dessen Teilnahme an einer Versammlung der organisierten Gewerkschafter in Werl.
Zu Beginn sagen, mein Studiogast sitzt heute nicht neben mir, sondern wir haben nur Kontakt über Handy und insofern bitten wir, die Tonqualität zu entschuldigen. Ja, Norbert, ich war ja jetzt im Februar zum zweiten Mal bei euch und wir haben zusammen eine Versammlung gemacht bei euch, also im Rahmen der Gefangenengewerkschaft, weil ihr ja eine relativ starke Gruppe in der SV-Abteilung seid. Aber mir ist aufgefallen, die Bedingungen haben sich im Vergleich zum ersten Mal ein bisschen verschlechtert gehabt. Möchtest du was dazu sagen?
Ja, das lag diesmal daran, zum einen, dass etliche Leute von uns, ich glaube mindestens 3 oder 4 Leute, wurden komischerweise an einem Freitagmittag zum Gespräch gerufen. Das habe ich auch jetzt erst erfahren. Und zum Zweiten wurden wir diesmal kontrolliert bei der Besuchsabteilung anstatt schon vorher. Ging natürlich dann alles von unserer Zeit ab, ne?
Ja, also diesmal war die Zeit sowieso knapper bemessen als beim ersten Mal. Und dann haben wir natürlich auch Zeit verloren, weil ihr ja erst nach und nach gekommen seid. Aber vielleicht gehen wir mal zu den Inhalten, worum es bei der Versammlung ging.
Also ganz kurz nochmal, mir wurde einige Tage vor der Versammlung gesagt, dass es diesmal ein bisschen kürzer sein müsste, von kurz nach 2 bis kurz nach 3 nur, wegen Personalmangel, ne? So viel dazu.
Ja, und inhaltlich, worüber wir gesprochen haben, also mir ist hängen geblieben bei euch, dass es da jetzt eine große Umstrukturierung, sage ich jetzt mal, gibt, weil die sozialtherapeutische Anstalt soll ja jetzt bei euch geschlossen werden und nach Bochum verlegt. Kannst du vielleicht da kurz was dazu sagen? Was ist das überhaupt, die sozialtherapeutische Anstalt bei euch, und wie soll das mit der Verlegung nach Bochum laufen?
Also meiner Meinung nach haben wir also so eine Abteilung überhaupt nicht, die wird halt so genannt. Aber wenn man sich mal das SOTA-Programm bundesweit anguckt, Sozialtherapeutische Anstalt, da findet man letztlich auch einiges drüber. Und wenn man das mit hier vergleicht, dann sieht man schon, also das kommt eine SOTA noch nicht mal nahe, was hier praktiziert wird. Und dass die ausgelagert wird, wie man hier sagt, ausgelagert, ich zitiere, das ist ja auch nur folgerichtig. Ne? Die wollen da alles konzentrieren in Bochum, soweit möglich. Und sie brauchen natürlich hier Platz. Warum? Wir sind jetzt ca. 140 Sicherungsverwahrte hier. Das Haus ist nur für 140 Sicherungsverwahrte. Und es stehen nochmal so viele Sicherungsverwahrte auf der Warteliste, die also Anschluss-SV haben. Das heißt, nach Verbüßung ihrer Strafe die SV antreten müssen. Das Land NRW hat überhaupt keinen Platz mehr. Ne?
Also ich finde natürlich, dass die Sicherungsverwahrung insgesamt ein fragwürdiges Instrument ist. das eigentlich abgeschafft gehört, aber die Entwicklung ist hier, dass immer mehr Leute in der SV landen. Also ich habe so den Eindruck, die Sicherungsverwahrung, die wird da ziemlich inflationär verhängt mittlerweile.
Ja, ja, restlos ausgebaut. Da hast du völlig recht. Und vor allen Dingen, wenn man sich das mal anguckt, was sagt das Bundesverfassungsgericht in seinem Grundsatzurteil von 4.5.2011? Individuelle Behandlung, nahtlose Behandlung und wirklich, also so, sozusagen tagtägliche Behandlung auf den Einzelnen zugeschnitten. Das gibt es ja hier nicht. Wir haben ja hier überhaupt keine Behandlung, die auf den Einzelnen zugeschnitten ist. Was es gibt, das sind externe Psychologen, die von draußen kommen. Und da gibt es aber auch nicht genug, da gibt es Wartelisten. Ansonsten gibt es hier Gesprächsangebote alle 4 bis 6 Wochen, die sowieso zu nichts führen mit der Hauspsychologin, und das ist denn die Behandlung. Na, so wird hier das Urteil vom Bundesverfassungsgericht verstanden.
Naja, und ihr seid ja natürlich extrem von diesen Gutachten abhängig, wobei die Qualität der Gutachten, denke ich mal, die kann man durchaus in Frage ziehen.
Also ich kann dir sagen, von mir persönlich gibt es überhaupt kein aktuelles Gutachten. Es gibt eh nur Aktengutachten bei mir, weil ich mit denen schon gar nicht spreche. Es führt ja zu nichts. Die haben ihre Vorgaben, das sind Punktesysteme, und wenn du gewisse Punkte hast, dann giltst du als gefährlich. Und auf diese Basis wirst du beim Gericht immer wieder zurückgestuft werden. Deswegen spielt es überhaupt keine Rolle, was die Sachverständige sagen. So viel dazu. Ich habe ein anderes Gutachten für die SV. Nach dem Termin wurde das, glaube ich, erst angelegt. Ich war an der SV, da gab es noch nicht mal den Termin, dass ich überhaupt die SV antreten müsste. Der war Monate später. Und dann lag da ein Gutachten vor, die hat keine eigene Meinung abgegeben, weil sie mit mir ja nicht gesprochen hat. Ja, das ist jetzt 4 Jahre her.
Ja, Norbert, wir machen jetzt ein bisschen Musik, damit es ein bisschen entspannter wird. Und dann gehen wir auf die anderen Punkte ein, die wir besprochen haben.
Ja.
Norbert, kommen wir nochmal darauf zurück. Wir haben vorher das mit der sozialtherapeutischen Anstalt nur kurz angerissen. Aber fragwürdig ist es ja auch, diese ganzen Therapiegeschichten. Also über die Qualität müssen wir gar nicht reden, aber es ist auch so ein Dilemma bei euch. Also eigentlich sagt man einerseits, ja, ihr wollt ja keine Therapie machen, wie sinnvoll und wie effektiv die auch ist. Und draußen viele kritische Leute fragen sich natürlich, eine Therapie mehr oder weniger unter Zwang, kann die überhaupt erfolgreich sein? Macht die überhaupt Sinn? Aber für euch ist es natürlich so, das Damoklesschwert, wenn du sagst, die Therapie ist unsinnig, ja, bringt nichts, dann hast du natürlich schlechte Karten. Andererseits, wenn du die Therapie machst, heißt es ja noch lange nicht, dass du dann nach einer sogenannten erfolgreichen Therapie wirklich rauskommst.
Also was jetzt explizit so da anbelangt, will ich dir ganz kurz was erzählen aus meinem Leben. Ich habe rund 10 Jahre lang gekämpft dafür, dass ich in das Soda komme. 5-mal lehnt das hessische Justizministerium das ab. Das Landgericht hat es abgelehnt seinerzeit, und dann kam ich wieder in Haft, dann kam ich hier nach Wallen. Da hat nun mein erster Vollzugsplan drinstehen, Soda ja. Ne? Der Vollzugsplan soll ja verbindlich sein. Im Folgevollzugsplan sagt der Chefpsychologe, damals ein gewisser Herr Ölger, aber Herr Konrad, ich habe immer die Akte angerufen, Sie brauchen ja nicht eine Soda, das ist ja Quatsch. Und Sozialkompetenz haben sie, aber was soll der Blödsinn, ne? Dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich nicht, müsst ihr wissen. Dann haben sie das rausgenommen, all die Jahre. Am Ende des Strafvollzuges gibt es ein Verfahren nach § 119 Strafvollzugsgesetz, 119a, so. Und da muss geprüft werden, ob die Anstalt genug Behandlung angeboten hat. Wenn nicht, ist man entlassen. Und wenn ja, und man hat es nicht angenommen, tritt man die SV an. Und dann wurde mir zum Nachteil, dass ich angeblich nichts gemacht hätte. Obwohl ich all die Jahre dafür geklagt habe, dass ich externe Psychologe bekomme. Den externen Psychologen bekam ich ab passendes Datum 11.11.2015 aufgrund eines Anrufs des ehemaligen Justizministers Thomas Kutschaty bei der Anstaltsleitung, weil ich da ein Fass aufgemacht hatte. Auch damals bei der Piratenpartei, da gab es eine kleine Anfrage von dem Herrn Kern, der war damals Abgeordneter, wie Schweigepflichten. Weil, wenn du hier keine Schweigepflicht unterschreibst, kriegst du keinen externen Psychologen. Die habe ich nicht unterschrieben. Habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ne? Weil mit Schweigepflichtanbindung ist ja null Vertrauensbasis. Also das ist ja ein Unding. Ne?
Tut uns leid, das ist akustisch kaum verständlich. Norbert spricht von Schweigepflichtentbindung. Er ist also nicht gegen die Schweigepflicht, sondern gegen den Verzicht auf diese.
Also mir wurde ja bei der Versammlung bei euch auch berichtet, dass eine Psychologin die Therapiegespräche nur bei geöffneter Tür macht. Das heißt also, jeder Beamte, der da vorbeigeht, der kann da auch mithören.
Ein Unding, lieber Gerhard. Ich habe jetzt gerade heute einen Antrag per Fax rausgegeben ans Gericht. Die machen die Gespräche hier im verglasten Freizeitraum. Klassisch getrennt von der Küche. Also wenn eine Küche steht, der nimmt das akustisch wahr, was du da sprichst. Zwei Kameras im Flur, die den Raum im Blick haben. Das habe ich auch gestern beim Vorstellungsgespräch, wir haben ja wieder mal eine neue Psychologin, habe ich ja das auch gesagt, ich komme hier heute einmal hierher, sage ich, das mache ich nicht. Da vorne sitzen die Beamten in dem Glasbeamtenbüro. Da ist eine Kamera und jetzt fehlt mir nur noch, dass ich mir mit ihrer Groschenpsychologie auf die Hände gucke, ob ich zeige oder Faust mache oder sonst was. Ne? Also, das ist ein Unding. Man gibt all seine Rechte ab und wenn du das nicht mitmachst, dann heißt das, und das kann ich euch gerne mal schicken, dann lest ihr mal, wie sowas aussieht. Behandlungsverweigerer. Ne?
Ein Punkt, um das jetzt abzuschließen mit Therapie und so weiter. Also der dicke Hund ist ja auch die Leute von euch, die sozialtherapeutische Anstalt nach Bochum gehen sollen. Und man muss wissen, Bochum ist ein reiner Strafhaftknast.
Ja.
Die sollen unterschreiben, dass sie auf ihren Status als Sicherungsverwahrte verzichten. Das heißt, würden sie ja freiwillig wieder zu Strafgefangenen machen.
Ganz genau. Und wer nicht dahin geht, das habe ich auch gestern nochmal so von der Psychologin gesagt kriegt. Ich soll mich nicht wundern, sie wird das immer wieder im Vollzugsplan schreiben mit Soda. Also sie wissen ja, da will man nicht freiwillig hin. Da habe ich gesagt, ich würde den Teufel tun. Erstens mal gehe ich nicht nur Soda. Ich bin 7 Vereine Mitglied. Also in Sachen Sozialkompetenz müsst ihr mir ja nichts erzählen. Ich komme aus dem Pflegeberuf. Also was wollt ihr mir erzählen? So viel Sozialkompetenz wie ich haben manche einer von euer Behandlungsteam noch nicht mal. Erstens mal. Zweitens mal. Das ist eine Unverschämtheit, dass du eine freiwillige Verzichtserklärung unterschreiben musst auf deinen SH-Status. Tust du das nicht, giltst du als Therapieversager. Das ist ein Unding. Hast du bei Gericht sofort verloren.
Also mir ist noch ein Punkt hängen geblieben, und zwar, das ist der Fall von einem nicht-deutschen SVler, der ja das Problem hat, soweit ich es verstanden habe, einerseits möchte er ja freiwillig in sein Heimatland abgeschoben werden, andererseits kriegt er keine Therapie.
Ja. Der liegt auf der Therapievorbereitungsabteilung. Der hat eine Zusage von der Ausländerbehörde, dass er abgeschoben werden kann. Das Gericht war wohl auch nicht dagegen, aber die Staatsanwaltschaft eben. Ne? Aber das Problem haben wir ja bei den meisten Ausländern. Ne? Auch einen aus Ägypten und so weiter. Also das ist ein generelles Problem hier, dass die bitteln und betteln, dass sie abgeschoben werden. Im Gegensatz zu vielen Ausländern im Strafhaft, weil da kommst du ja irgendwann raus. Aber hier kommst du nicht mehr raus. Hier hast du Hop oder Top, zu Todevollstreckung oder Abschiebung. Ne? Und dann will die natürlich die Abschiebung. Und das wollen hier meines Wissens nach alle Ausländer. Mit Ausnahme eines, der kommt aus Türkei, der hat Angst vor Verfolgung dort. Alle anderen bitteln und bitteln, dass sie hier abgeschoben werden.
Ja, Norbert, wir machen jetzt noch mal ein bisschen Musik. Dann wollte ich noch auf 2, 3 kleine Punkte eingehen, die mir auch so im Gedächtnis hängen geblieben sind. Ja, Norbert, ein Kollege hat das Problem berichtet, ihr dürft euch ja Privatklamotten tragen im Gegensatz zu Strafgefangenen. Das heißt aber auch, wo ihr die Privatklamotten herkriegt, also wenn man da Jahrzehnte drin sitzt, da gibt's ja kein Geld, um sich neue Klamotten zu kaufen alle paar Jahre. Da wurde dann gesagt, das kann er ja von seinem üppigen Taschengeld das ja kaufen. Also man muss ja sehen, das Taschengeld bei euch liegt bei gut 100 Euro. Und davon muss man natürlich auch Genussmittel kaufen, Tabak und Kaffee und was weiß ich, Telefongebühren bezahlen und alles Mögliche. Also für Kleidung bleibt da eigentlich nicht viel übrig.
Ja. Pro Waschmaschine 1 Euro, pro Trocknerladung 1 Euro, pro Fax, pro Seite 20 Cent, pro Kopie 10 Cent, Faxbericht extra nochmal 10 Cent. Und also das sind so viele Kosten, die hier auf einem einrasseln. Und das bleibt dir denn vom Taschengeld. Und wenn du dann fragst und sagst, ich komme mit dem Essensgeld nicht hin als Selbstversorger, Dann wird noch gesagt, was weiß ich, sie können ja die Anstaltsverkostung teilnehmen. Die haben hier überhaupt nicht das Ziel, Leute lebensfähig zu entlassen, die sich um sich selber sorgen können, sich bekochen können und einen strukturierten Alltag haben, sondern du sollst weiterhin wie im Strafknast das Essen nehmen, dann hast du dein Taschengeld. Was sollst du denn noch da hinzunehmen zusätzlich zu den Verpflegungskosten? Sonst kommst du ja unmöglich hin mit 2,41 € am Tag jetzt seit Januar. Jetzt rechnest du noch die ganzen Ausgaben ab, die, wie eben gesagt, was die Gefangenen bezahlen müssen mit dem Telefon, ein großer Posten, das hast du ja schon gesagt. Und was bleibt denn dir dann noch? Gar nichts mehr. Du musst sehen, dass du den Monat über hinkommst.
Also ein Kollege hat mich auch noch darauf hingewiesen, dass wir ja natürlich als Gewerkschaft Forderungen haben, also Mindestlohneinbeziehung in die Sozialversicherung. Aber er hat gesagt, jetzt im Moment, selbst so minimale Geschichten auf der Basis von dem Hungerlohn, den er kriegt, die sind ja noch nicht umgesetzt. Also zum Beispiel, ihr zahlt zwar in die Arbeitslosenversicherung ein, aber wenn ihr jetzt krank werdet zum Beispiel, dann kriegt ihr einfach auch diesen Hungerlohn nicht weiter bezahlt. Das ist eigentlich ein Unding. Ihr seid ja nicht zur Arbeit verpflichtet, also es ist keine Zwangsarbeit noch nicht mehr bei euch. Aber wenn ihr dann trotzdem arbeitet und ihr werdet krank und habt das Pech, dann kriegt ihr trotzdem kein Geld weiter.
Natürlich. Da siehst du ja auch, dass der Angleichungsgrundsatz eine einzige Lüge ist, den das Bundesverfassungsgericht hervorhebt. Wenn du draußen in Arbeit stehst und du wirst krank, dann wirst du aufgefangen. Da gibt es ein soziales Netz von Krankengeld bis denn, wenn es hart auf hart kommt, wenigstens noch Arbeitslosengeld. All das fällt ja hier weg. Wenn du, wie unser Willi, der ist auch in der Gefangenengewerkschaft, zum Beispiel herzkrank wirst, du hast eine OP und was weiß ich, und der schuftet ja nicht ohne Grund noch über 70-jährig, sondern weil das einfach muss. Und wenn das dann wegbricht und du bist krank und dann bist du eben Taschengeldempfänger. Du hast ausgedient, kaputt gearbeitet, jetzt wie du klarkommst. Und das ist also wirklich höchstgradig unmenschlich.
Soweit ein Teil des Telefongesprächs. Danke an alle, die bisher hindurchgehalten haben, obwohl es manchmal wohl nicht einfach war. Es ist halt auch nicht so leicht, Öffentlichkeit mit Gefangenen und in sogenannten Verwahrten herzustellen. Da ist die Angleichung an die Verhältnisse draußen halt in der SV noch nicht weit fortgeschritten. Norbert sagte dann noch, dass Lernangebote fehlen, welche ein Zurechtfinden in der veränderten Wirklichkeit draußen erleichtern könnten. Wird es nicht für notwendig erachtet, weil man die Menschen ja sowieso nicht mehr rauslassen will? Norberts Worte dazu?
Hier ist nur die Absicht, dich fit zu machen, weder therapeutisch noch sonst irgendwie, dass du irgendwann mal wieder rauskommst. Hier ist die Absicht, du wirst hier zu Tode vollstreckt. Nichts anderes.
Doch dagegen kämpfen Norbert und seine Kollegen beharrlich an. Leider können wir das aber nur ein anderes Mal weiter aufgreifen.
Damit sind wir am Ende unserer Sendung und wir haben noch Adressen durchzugeben. Und zwar kann man uns schreiben, Autonomes Knastprojekt, Elsa Straße 34, 50677 Köln. Und die Leute draußen, die Internet haben, man kann sich unsere Sendungen auch noch nachhören unter akpradio.potspot.de. Damit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal.
Danke und Glück auf.
La justicia, el orden y la ley.